Herzlich willkommen in der Gamer-WG. Ja, wir sitzen heute bei wolkigem Wetter, charmanten 18 Grad und leichtem Nieselregen zu Hause in der Gamer-WG und gucken kein Autorennen, sondern wir wollen über Forza Motorsport 7 sprechen. Und wir, das bin ich, der Thomas, und mein geliebter und geschätzter und großartiger Co-Moderator, der Maurice. Hallo Maurice.
Hallo Thomas, hallo liebe Hörer, ja. Das ist meine Redemption-Arc. Ich werde heute den Fragen-Onkel spielen, denn heute drehen wir den Yakuza-Podcast um. Heute habe ich keine Ahnung vom Spiel, ich habe es nicht gespielt. Ich habe Forza Horizon 2 nachgeholt gehabt Anfang des Jahres und das war erstmal genug Forza für dieses Jahr für mich. Und du bist heute der Experte. Allerdings mit einem gewissen Twist, weil ganz so lange, wie du ja normalerweise in Forza spielst, hast du Forza Motorsport 7 ja noch nicht gespielt.
Ganz genau. Wir haben mit euch, liebe Hörer, was Besonderes vor in der Form, weil ich hatte mir überlegt, es ist sicherlich möglich, wie in den letzten Jahren auch, einen Forza-Podcast zu machen. Ihr wisst, Forza liegt mir als Serie besonders am Herzen, hat in den letzten Jahren auch immer mal wieder für mich persönlich den Titel Spiel des Jahres abgeräumt, einfach weil die Detailliebe und der Umfang und das Spielgefühl so gut ist für mein Empfinden, zumindest bei den letzten Teilen, zu dem heutigen kommen wir erst. Und ich hatte mir gedacht, man könnte ja vielleicht angesichts der besonderen Situation von Forza 7 in diesem Jahr schon mal so eine Art Etappencast bringen, weil die Idee ist die, ich habe jetzt 10 Stunden ins Spiel hineingespielt, bewusst auch noch nicht ganz so viel, aber trotzdem 10 Stunden ist ja schon eine Hausnummer. Ich werde gleich auch schon mal sagen, was ich gemacht habe, um euch da schon mal so eine Art Vorab-Zwischenfazit zu geben. Denn aktuell spiele ich auf der Xbox One S. Man könnte es theoretisch ja auch auf dem PC spielen, das habe ich bisher noch nicht gemacht. Aber viel spannender ist eigentlich, dass schon aus heutiger Sicht in nicht allzu ferner Zukunft, nämlich so grob in 2 Wochen, die Xbox One X auch herauskommt und dann ja nochmal eine ganz andere Technikplattform für das Spiel bietet. Und die Idee war eben jetzt so nach 10 Stunden euch schon mal zu berichten, wie schlägt sich das Spiel am Anfang, wie sind so die Unterschiede zu den alten Titeln, was gibt es Neues. Dann irgendwann gegen Ende des Jahres hin, wenn ich deutlich mehr Zeit in das Spiel investiert habe, dann aber auch auf der Xbox One X gespielt habe, euch auch mal dann so die Unterschiede aufzuzeigen zwischen den Geräten in Versionen und vor allen Dingen auch dann, das kann ich jetzt schon mal sagen, auch aufs Online-Spiel nochmal einzugehen, weil online habe ich bisher noch nicht gespielt in den 10 Stunden. Das mache ich meistens immer erst etwas später so im Verlauf des Spiels, weil ich meistens erstmal immer mit dem Singleplayer-Teil starte, um danach erst online dann loszulegen, wenn man da schon mal so einen Haken an die Singleplayer-Level gesetzt hat. Ja, und ganz eventuell, das weiß ich nicht, also 2 Podcasts zu dem Thema, die dann etwas kürzer sind, jeder für sich, sind euch garantiert. Was eventuell noch dazu kommt, ist ein dritter Podcast, wo wir dann Forza nochmal mit Gran Turismo vergleichen wollen, das vielleicht dann auch im Gran Turismo Podcast machen, dass man da also nicht noch quasi dieses Jahr 80 Podcasts über Autorennspiele produziert. Aber das wäre, glaube ich, gerade weil die Titel ja doch irgendwo ähnlich und vergleichbar sind, vielleicht nochmal so ein schöner Twist, dass man das einfach nochmal gegenüberstellt. Setzt aber voraus, dass bis dahin auch jemand aus der Gamer-WG Gran Turismo gespielt hat, weil mir sind 2 Autotitel, obwohl ich theoretisch natürlich an beiden Interesse habe, dann doch auch zu viel für die kurze Zeit. Und da sollte dann jemand vielleicht zu Gran Turismo auch ein Fazit abgeben, der dann auch die Liebe und die Zeit hineingesteckt hat. Ich habe in anderen Zimmern der Gamer-WG schon das Motorenbrummen so ein bisschen erahnen können, aber wird sich zeigen, ob es da wirklich zukommt. Gut, das vielleicht erstmal so als Aussicht auf das, was euch in Zukunft erwartet. Ja, Maurice, du hast gesagt, Forza Horizon 2 hast du Anfang des Jahres gespielt oder im Verlauf des Jahres. Auch ein ganz starker Titel der Serie, aber einer, der natürlich mit Forza Motorsport 7 nicht zu vergleichen ist, obwohl es einen ähnlichen Namen trägt. Ich glaube, das ist kein Geheimnis für die Hörer. Wir haben ja einmal immer im Zweijahrestakt wechselnd die Spaß-Serie. Das ist die Horizon-Serie, die immer ganz fantastische Open-World-Rennspiele abliefert. Und dann eben die ganz klassische Forza Motorsport-Serie, die uns seit der ersten Ur-Xbox mittlerweile begleitet und eben jetzt mit der siebten Episode oder mit dem siebten Teil wieder ganz klassisches Rundenrennen bringt. Und ja, Überraschung, der Umfang und das, was geboten wird, ist jetzt im siebten Teil erstmal vergleichsweise am größten. Und mir geht vor allen Dingen so langsam auch auf, wie die Planung von Microsoft bei diesem Titel überhaupt auf lange Zeit gedacht war. Weil vielleicht, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, wir erinnern uns alle zum Start. Der Xbox One lag relativ, ich glaube sogar Day One, ja, Forza Motorsport 5 mit in den Regalen. Und das war ein Titel, der durch fantastische Technik, aber durch ja sehr limitiertes Gameplay zum damaligen Zeitpunkt geglänzt hat. Limitiert zwar nicht für das, was unbedingt in absoluter Zahl geboten wurde, aber im Vergleich zum Vorgänger, dem vierten Teil, der ja der letzte Teil auf der 360 war.
Hatte der Fünfer nicht sogar diese komische, diesen Aufruhr, dass irgendwas mit den Autos, dass man sich die kaufen musste?
Ja, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Das ist eigentlich so eine Sache, die sich ja bei der Spielserie durchzieht. Aber der Fünfer hatte er hatte vergleichsweise wenig Autos. Ich weiß aus dem Gedächtnis nicht mehr, wie viel, aber lass es von mir aus 150 oder so gewesen
sein. Also so viele wie Gran Turismo Sport heute hat.
ich glaube, das weist da schon teilweise Parallelen auf. Aber auf jeden Fall, ich meine, für jeden, der so ein Spiel spielt, an sich satt und genug Autos, aber erstmal vergleichsweise wenig. Es hatte wenig Strecken, der Nürburgring fehlte vor allen Dingen, was ganz viele Leute total aufgeregt hat, weil der Nürburgring eigentlich immer eine der beliebtesten Strecken, gerade wahrscheinlich auch in Deutschland, aber auch international, eben von solchen Spielen ist. Und eben viele Dinge waren noch nicht vorhanden im Spiel. Und man kann sagen, über die Zeit, entweder durch Updates, DLCs oder natürlich auch durch ja, eben den dann irgendwann erschienenen sechsten Teil und weil die Modelle sich auch, glaube ich, teilweise mit den Forza Horizon Spielen austauschen, sind eigentlich die Autos immer mehr geworden. Wir haben mittlerweile etwas über 700 Autos in dem Spiel. Ich sage jetzt einfach mal unzählige Strecken, wohl immer noch weniger als in einem Project Cars. Das habe ich aber auch nur dem Lesen einer Zeitung nach entnommen, aber für einen Spieler auf jeden Fall richtig viele gute Strecken, die man ja immer vorwärts und rückwärts befahren kann. Und insofern hat man heute eigentlich einen Umfang, der sicherlich, wahrscheinlich auch ohne, dass ich es jetzt hier wieder im Detail verglichen habe, aber ähnlicher ist mit dem Forza Motorsport 4. Und insofern kann man sagen, hat man eigentlich bei Microsoft scheinbar damals entschieden, das Spiel in Etappen zu entwickeln, ähnlich wie man es ja bei einem FIFA oder bei anderen modernen Sportspielen dann auch hat und einfach jedes Jahr oder in dem Fall alle zwei Jahre eine Episode rauszuhauen. Kann man sich sicherlich drüber streiten, ob das so die richtige Entscheidung ist, aber ich finde es ganz gut. Also mir gefällt es eigentlich in der Form besser, wenn regelmäßig was kommt, auch wenn dann die ersten Titel vielleicht dann noch nicht so umfangreich waren, als die Leute 6-7 Jahre warten zu lassen auf ein Spiel, bis es dann rauskommt und dann auf einmal so ein Umfangsmonster geworden ist. Wie findest du das, Maurice?
Als jemand, der nur eine halbe Stunde in Forza 2 und halt Forza Horizon 2 gespielt hat, habe ich immer als Außenstehender das Gefühl, dass das zu oft rauskommt, Forza. Es wirkt halt wirklich wie ein FIFA, wobei du ja schon gesagt hast, dass das mittlerweile zwei verschiedene Serien sind, die sich durchaus auch anders spielen, auch einen anderen Schwerpunkt haben jeweils. Allerdings weiß ich nicht, ob es unbedingt auf langer Sicht der Marke so gut tut, wenn sie jetzt schon Gran Turismo zahlenmäßig überholt hat und das in den nächsten 3-4 Jahren nur noch weitergeht. Wie viel Neues, sag ich mal, ist da drinne, um dir zu rechtfertigen, dass du sagst, nach Forza 6, vor zwei Jahren, musste Forza 7 einfach ins Haus, weil das jetzt drin ist, was vorher nicht drin war. Was ist das Verkaufsargument natürlich neben der tollen Spielweise, weil wenn sich ich glaube, Forza Motorsport hat einen realistischeren Ansatz als die Horizon-Serie, aber Horizon spielt sich unfassbar gut. Und ich vermute, einer der Punkte ist natürlich das Fahrgefühl, aber was ist da neu daneben noch, wo du sagst, ich muss jedes zweite Jahr mir den Haupt-Forza-Teil ins Haus holen?
Ja, danke, dass du fragst, um es TV-Moderator-mäßig mal aufzufassen. Die Frage ist sicherlich berechtigt. Wie groß sind die Unterschiede? Fangen wir vielleicht einfach mal mit den Unterschieden zwischen den Titeln an. Hauptunterschied ist einmal immer eine Fortentwicklung des Technikgerüstes, was sicher in dem Teil jetzt besonders dramatisch ausfällt, insbesondere dann, wenn man eben auch den Blick auf die noch nicht erschienene Xbox One X wirft. Aber auch bei dem, was jetzt schon vorhanden ist, ist es so, man hat zum einen mittlerweile im Spiel enthalten ein dynamisches Wettersystem. Dynamisch heißt an der Stelle, und das gab es im letzten Teil noch nicht, in Forza 5 gab es nur Schönwetterfahren. Bei Forza 6 gab es Schönwetter- und Regenfahrten, wo man dann dementsprechend dann auch mit den Pfützen auf der Straße zu kämpfen hatte. Und jetzt ist es so, dass man ein Spiel in der ersten Runde vielleicht bei Sonnenschein startet, dann in der zweiten Runde in Regen irgendwann hineinkommt und in der dritten Runde über den dann nicht mehr verregneten, aber warmen Asphalt fährt, wo man sieht, wie so langsam in Wölkchen der verdunstende Restregen, der auf der Straße ist, eben aufsteigt. Und das sieht nicht nur fantastisch aus, sondern das macht auch spielerisch einiges her, weil man so in einem Rennen eben verschiedene Bedingungen hat und darauf reagieren muss. Was jetzt mir bisher noch nicht aufgefallen ist, aber was scheinbar Fakt ist, ist, dass das Wetter da auch im Gegensatz zu anderen Rennspielen nicht dynamisch in der Form verläuft, dass der Computer entscheidet, ach, jetzt machen wir mal Regen, jetzt machen wir Sonnenschein, sondern dass das wohl, wenn man so will, geskriptet ist. Aber das ist jetzt für mich jetzt an der Stelle erstmal unerheblich, weil letzten Endes, man fährt die Rennen ja auch sowieso einzeln durch und dann ist dem halt so, dann kann man sich da. Also ich fahre ja sowieso ein Rennen nach dem anderen und die wenigsten Rennen mehrfach. Insofern fällt das dann da auch nicht so auf. Aber wäre natürlich schön gewesen, wenn es vielleicht noch dynamisch gewesen wäre. Vom Gefühl her würde ich sagen, die fahrerische Auswirkung der Pfützen auf der Strecke war im sechsten Teil etwas spürbarer und merklicher. Wenn man da reingefahren ist, hatte man oftmals das Gefühl, dass man so richtig fett durch eine tiefe Pfütze fährt. Das hatte ich bisher etwas weniger, dieses ausgebremst werden und dieses Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Ich weiß nicht, ob man das aufgrund von Feedback hier an der Stelle etwas reduziert hat oder ob meine fahrerischen Kenntnisse, das Können so enorm gewachsen sind, dass mir das weniger ausmacht. Ich denke aber, das ist nicht der Fall, sondern eben, dass man das etwas reduziert hat. Trotzdem, es sieht einfach neben dem Fakt, dass es spielerisch interessant ist, fantastisch aus. Also das ist zum Beispiel ein Punkt. Dann die Xbox One S unterstützt ja hardwareseitig 100% auch HDR. HDR sieht fantastisch aus in dem Spiel. Das ist einfach irre, wenn man sieht, wie die Autoscheinwerfer im Dunkeln die Straße deutlich stärker erhellen, als das eben auf Nicht-HDR-Fernsehern der Fall ist. Oder eben die Beleuchtung der Straße, die am Rand ist. Oder eben dieses Spiel mit dem Wetter, auch das profitiert vom HDR. Das sieht einfach irre gut aus. Das ist nochmal also wirklicher Fortschritt dann auch zu dem 6er-Teil, der das Ganze nicht geboten hat. Das springt einem sofort ins Auge. Dann hat man in dem aktuellen Teil als Veränderung einen sichtbaren Driver-Tar. Das Spiel arbeitet ja seit dem 5. Teil mit Driver-Taren. Das ist sowas wie eine digitale Kopie deines Fahrverhaltens. Das gibt's immer noch. Und das ist auch das Schöne, wenn man eben auf den Strecken seine Runden dreht, dass man häufig nicht gegen anonyme andere Fahrer aus dem Internet fährt, sondern gegen seine Freunde aus der Friendlist, die irgendwann mal bei einem Forza ihre Spuren hinterlassen haben. Also da hat man auf einen, also quasi auf jeden Fall immer ein bekanntes Fahrerfeld, wo man gegen antritt. Auf der anderen Seite ist es so, dass man jetzt einen Drivatar als Figur hat und den kann man anziehen wie so eine Anziehpuppe. Man kann in dem Spiel Klamotten frei fahren, Brillen, Hüte, Overalls, alles Mögliche. Ist jetzt nicht so mein Fall. Ich kann mir aber vorstellen, dass das beim Online-Rennen nachher noch eine besondere Relevanz hat, weil ich möchte wetten, dass man da dann schon am Aussehen der Figur, ähnlich wie es bei einem MMO-RPG ist, erkennen kann, welche Dinge man da eventuell erfahren hat, wenn man sieht, oh, der hat die rote Brille, dann hat er auch das und das geschafft. Ich mag damit falsch liegen, das ist gerade Spekulation von mir, aber ich denke, weil ich zumindest gelesen habe und auch schon ja gewisse Dinge erfahren habe, also im Spiel freigeschaltet habe, dass das so ein bisschen einhergeht in der Form. Aber da kann ich sicherlich im nächsten Podcast mehr zu sagen. Mich persönlich reizt so ein Anziehpuppensystem immer nur so mittel. Wie sieht das bei dir aus? Magst du solche Spielkonzepte?
Ja, ich kleide meine Spielfiguren gerne ein. Allerdings kommt es auch immer darauf an, wie umfangreich das implementiert ist. Kann ich nicht einschätzen, was Vorteils angeht, aber ich hätte schon gerne wirklich von oben bis unten die Figur komplett customizable, also anpassbar. Aber für ein Rennspiel ist das eigentlich kein Muss, ja, in meinen Augen.
Es, also vor allen Dingen, da darfst du dir jetzt auch nicht zu viel erhoffen. Die Auswahl ist eben bisher roter, weißer, gelber Overall mit, weiß ich nicht, mal mit Shell drauf, mal mit Esso, irgendwelche Rennabzeichen, die ich jetzt auch teilweise so nicht kenne. Was man wohl machen kann, man kann das vom Stil her so ein bisschen zwischen moderner Rennfahrer, historischer Rennfahrer, einem Halstuch vom Mund, dann ist das ein halboffener Helm. Also so ein bisschen kann man es customizen, aber es ist jetzt sicherlich, ja, man kann es jetzt nicht mit den Avataren aus dem Xbox-Menü vergleichen, wo man sich ja selber nachbauen kann oder ähnliches, ne? Also das, so weit geht es dann an der Stelle nicht, aber allein der Teil oder der Fakt, dass da ganz viel Umfang und auch so viele unterschiedliche Teile drin sind, zeigt mir schon, dass Microsoft da an der Stelle zumindest sich erhofft hat, dass das bei den Spielern sehr gut ankommt. Und ich denke, wie gesagt, das wird in Richtung Online-Rennen nachher tendieren, ja, beim nächsten Mal mehr.
Dann noch eine kleine Frage dazu. Kannst du auch, ja, einen weiblichen Avatar dir erstellen, oder?
Kannst,
okay,
du, ja.
Okay. Ist es ein Rennspiel und das spielt absolut null Relevanz, aber zumindest die Option zu haben, zu sagen, okay, ich bin einen weiblichen Fahrer. Also eine Fahrerin.
Ich musste gerade auch kurz überlegen, weil den habe ich logischerweise beim Ersteinrichten einmal gesehen und danach, ja, nie wieder. Aber nee, doch, da erinnere ich mich dran. Da gab es auch die Möglichkeit, eine Frau auszuwählen.
Dafür gibt es einen Daumen hoch von mir. Das finde ich immer toll.
Ja. Ja, gut, ich denke, dass die Serie auch jetzt ja eben nicht unbedingt reine Männerdomäne ist, sondern auch von Frauen gern gespielt wird. Und insofern, ja, Daumen hoch dafür.
Ja.
So,
ja. Wie muss ich mir ein normales Forza Motorsport vorstellen? Ich habe jetzt im Kopf Gran Turismo. Das letzte Gran Turismo, was ich gespielt habe, ist 4, also das auf der PS2 noch.
Und ja, ganz kurz noch, okay, vielleicht wollen wir erst noch vielleicht die Sachen, die alle neu sind, zu Ende bringen und dann gehen wir darauf ein. Ist das okay? Okay. Ja, also die Figuren sind neu, dann ist eine Sache neu ins Spiel gekommen, die mehr als umstritten ist und da so ein bisschen drauf anspielt, was du eben gefragt hast, nämlich wie war das mit dem Autokaufen doch gleich bei Forza Motorsport 5, denn tada, Forza Motorsport 7 hat die allseits beliebten Lootboxen ins Spiel integriert.
Andreas und ich haben mehrere Tage hintereinander darüber diskutiert, dass das uns beiden mehr und mehr den Spaß am Videospielen raubt. Und man hat schon einiges Interessantes zu Forza Motorsport 7 gelesen, was die Lootboxen angeht, und auch, dass es schon eine Reaktion seitens Turn 10 sind die Horizon-Macher, oder?
Turn 10 ist der Macher des
Horizon-Spiels. Wie heißen die anderen Macher? Wie heißen die von der Forza Motorsport-Serie?
Ja, guter.
Auf jeden Fall, Frage. Dass die schon.
Ich glaube, das ist auch Turn 10, oder?
Sind ach Gott, ich weiß gerade nicht. Sind das die zwei unterschiedlichen Studios?
Ja, das schon, aber ich glaube, die firmieren beide.
Die haben sich halt schon zu Wort gemeldet, dass sie das auch angepasst haben, glaube ich, schon über ein Patch. Aber wie sieht das tatsächlich aus, wenn du das spielst? Hast du das Gefühl, dass du wirklich leicht dazu genötigt wirst, ja, so auf subtile Art und Weise zu sagen, ja, vielleicht investiere ich die 5 € doch mal in eine Lootbox, einfach nur, weil ich den einen Wagen gerne hätte? Oder hast du das Gefühl, dass das immer noch fair genug ist, dass du da deine Karossen zusammenbekommst, die du dir erwünscht?
Okay, also es sieht folgendermaßen aus. Man hat im Spiel dieses Lootbox-System. Die Lootboxen werden einem nach bestimmten Fortschritten im Spiel gegeben. Jetzt bin ich 10 Stunden im Spiel drin. Kann auch nicht sagen, wie es ist, wenn man nachher 50, 60 Stunden im Spiel drin ist, weil häufig ist es ja so, dass diese Systeme einen am Anfang anfixen und nachher auf lange Dauer verhungern lassen, ne, dass dann immer weniger kommt. Ja. Aber jetzt am Anfang war es eigentlich so, man hat regelmäßig die Boxen, in den Boxen waren Autos drin, da war Geld drin. Das war für mich okay. Also es hat sich für mich jetzt erstmal nicht anders angefühlt als in einem anderen Forza, wo es dann teilweise eine Autolotterie gab oder auch versprochene Autos für ein Rennen, weil die gibt's auch nach wie vor. Wenn du gewisse Rennen fährst, schaltest du auch automatisch Autos frei. Einfaches Beispiel, du machst, einen Porsche Cup, den du fährst, dann kriegst du dann den Porsche, den du in dieser einen Mission, in diesem Rennen gefahren bist, nachher dann geschenkt. Das funktioniert an der Stelle. Finde ich relativ ähnlich. Was mich total aufgeregt hat, ist, dass ich seit Jahren immer, weil das Spiel mir eben so viel Spaß macht, mir die fette Ultimate Edition hole von dem Spiel. Ultimate Edition hieß bisher, du hast die ersten 7 oder 8 DLCs, die es gibt mit Autopaketen, quasi mitgekauft. Die kommen ja in den nächsten Monaten dann immer alle paar Wochen raus. Du hast vor allen Dingen ein wichtiges Krönchen, was dir neben dem Namen angezeigt wird, sodass alle online sehen, dass du ein VIP-Spieler bist. Sehr wichtig, ja. Dann hast du doppelten Loot gehabt, quasi, wo der normale Spieler für ein Rennen 10.000 Credits oder irgendwas bekommt, hast du dann 20.000 bekommen, was ich spielerisch insbesondere fürs Autokaufen immer sehr wichtig fand.
Das fand ich übrigens auf die Art in Horizon 2 sehr unangenehm. Ich habe mir die normale Disc-Version geholt und ich fand das schon leicht dreist, diese Art von Bevorzugung von Spielern, die sich ein bisschen mehr gegönnt haben.
Ja, ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich denke, dass das dann etwas zäher vonstatten geht, wenn man es nicht hat. So, und genau den Punkt haben die geändert. Das ist eine Frechheit. Man hat, ich habe es gekauft in der Erwartung, wie jedes Jahr, und das ist übrigens bei den Horizon-Titeln genauso gewesen, du hast die Ultimate Edition genommen, das Vorgehen, das Prozedere war quasi das gleiche. Und sie haben herausgenommen, dass du den doppelten Loot bekommst. Du kriegst ein Krönchen, hast irgendwie 3 Premium-Lootboxen oder irgendwie sowas in der Art bekommen und das ist es dann an der Stelle gewesen. Und da sind die Leute denen, ja, auf die Barrikaden gegangen und Aussage ist jetzt, das wird zurückgenommen. Es ist meines Wissens nach noch nicht zurückgenommen worden. Jeder Spieler hat erstmal pauschal 1 Million Credits bekommen, als Geschenk quasi dafür, dass man es rausgenommen hat und das Versprechen, dass der doppelte Loot wieder eingeführt wird. Das Gemeine war eben, dass das in der Beschreibung so nicht drin stand. Es stand da so verklausuliert anders drin. Irgendwie, du hast quasi auch dieses doppelte Loot bekommen. Das war aber auf 3 garantierten Verbrauchsgegenstandskarten drin. Wenn man ähnlich wie bei anderen Spielen diese Burn-Cards auch in Forza Motorsport 7 jetzt hat. Du kannst quasi bei einem Rennen eine Burn-Card einsetzen. Die heißen etwas anders in dem Spiel. Und da steht dann auf der Karte drauf, doppelter Loot, 5-mal benutzbar. Das heißt, wenn du 5 Rennen gefahren bist, ist die weg. Ne? Und das haben die einem da als Ersatz reingepackt und da waren die Leute natürlich nicht mit einverstanden, zumal es eben ja gerade für die Stammkundschaft überhaupt nicht ersichtlich war, dass sich das Ganze geändert hat. Ne? Das ist zwar rein jetzt von der Bezahlung her sicherlich nur ein Bonus, weil der Hauptanteil, man zahlt ja etwas mehr für diese Ultimate Edition, ist ja, dass man diese ganzen DLCs bekommt über die Zeit. Letzten Endes war das bisher immer so eine Art nice to have, aber man hat sich dran gewöhnt und irgendwo ist es einem jetzt erstmal gefühlt weggenommen worden. Ja, und dann, du hast noch gefragt, wie fühlt sich das an? Jetzt muss man auch sagen, wenn man ganz viele Jahre lang Forza schon gespielt hat, so wie ich, sammelt man im Hintergrund im Forza-System, was im Internet auf der Seite von Turn 10 ist, auch sowas wie Experience Points. Und je höher du da im Rangsystem gestiegen bist, weil du alle Spiele von denen gespielt hast, desto größer ist deine regelmäßige Credit-Ausschüttung, die du dir alle paar Tage, alle 4, 5 oder 6 Tage, ich weiß es auch nicht so, du musst halt regelmäßig auf deren Seite gehen, dann kannst du dir die Credits abholen. Da kriege ich jetzt auch schon immer pro kurzen Turnus 275.000 Credits. Also für den Langzeitfan, sage ich mal, ist das, glaube ich, nach wie vor kein Problem, an Geld zu kommen. Für den Frischeinsteiger kann ich an der Stelle gar nicht wirklich beurteilen, aber ich vermute, dass es etwas steiniger ist. Trotzdem legt einem das Spiel, glaube ich, keine Steine in den Weg, vorwärts zu kommen. Also ich habe da auch, um deine Frage zu beantworten, eigentlich null das Gefühl, dass ich jetzt hier Lootboxen kaufen müsste, zumal es auch nicht geht. Man kann unter dem aktuellen Status noch keine Lootboxen für Euro kaufen. Das wird wahrscheinlich ähnlich, wie es dann auch nachher bei Forza 5 und 6 war, erst später eingeführt, dass du, damals war es Credits quasi, effektiv kaufen kannst für Euros. Diesmal werden es ja dann die Lootboxen sein, aber Herrgott nochmal, da sind halt 700 Autos in dem Spiel drin. Ich habe jetzt auch nicht den Ansporn, die alle zu haben. Zumal man, wenn man diese DLCs auch gekauft hat, da kommen ja nachher sowieso Autos noch unnöcher, ne? Ja. Also, ich bin da kein Freund von solchen Systemen, weil irgendwie stinkt das immer danach, dass eben da extra Credits abgeräumt werden sollen. Aber ich hab bisher zumindest nicht den Eindruck, dass man da genötigt wird, was zu machen. Zumal ich auch nicht das Gefühl habe, eben, dass man über diese Lootboxen dann ja gezielt das bekommt, was man haben will. Ne? Das ist ja immer das Problem. Also ich finde es auch total unsinnig, diese Lootboxen überhaupt zu kaufen.
Wie siehst du das? Ja, aber da liegt ja der Reiz drinne. Das ist ja wie Lotto spielen.
Ja, das übt auf mich auch überhaupt keinen Reiz.
Ja, aber es gibt,
also vielleicht bin ich da auch der Falsche.
Es gibt aber halt genug Leute, die darauf reinfallen. Und denen das sicherlich attraktiv ist zu sagen, ich könnte jetzt 10 Stunden versuchen, die Lootbox so zusammenbekommen, dass ich dieses eine Auto, was ich unbedingt haben will, gewinne. Oder ich gebe ein bisschen Kohle noch extra den Machern. Und
ja, ein bisschen ist ja relativ. Also das einzige Mal, wo ich mich mal mit dem Lootbox-System auch was intensiver beschäftigt habe, war bei Overwatch, weil es da auch so tolle Videos gab auf YouTube, wo jemand 50 Euro bezahlt hat und dann live seine Boxen geöffnet hat und dann war da nur Scheiße drin.
Ja.
Und das war, warum soll es mir anders ergehen als dem Typen da im Video? Also das ist, glaube ich, eine reine Illusion, dass man glaubt, darüber irgendwas bekommen zu können. Zumindest das, was man sich vorstellt, wirklich.
Ja. Ich will das auch nicht schönreden, ich finde den Trend genauso scheiße, aber ich verstehe, weshalb das gemacht wird. Das ist das Problem, ja, dass viele Entwickler sich heutzutage sagen, beziehungsweise eher die Publisher, ja, 60 Euro pro Spiel ist schon nett, kriegen wir unseren Anteil von, aber wir hätten halt auch, wenn das Spiel verkauft wurde, bereits noch gerne einen weiteren Fluss von Einnahmen.
Genau, wovon sollen sonst die armen Leute, die den DLC produzieren, sonst leben? Ja. Die Armen. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann zumindest bisher sagen, die Dinger kommen regelmäßig innerhalb der ersten 10 Stunden. Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwo Mangel herrscht. Ich sehe Forza sowieso ein Spiel. Ich habe in die anderen Titel am Ende immer um die 150 Stunden reingesteckt. Das ist ja auch kein Sprint, das Spiel. Also wer den Ansporn oder den Anspruch vielleicht hat, innerhalb von 3 Stunden nur Online-Rennen fahren zu wollen und dann alle Autos zu haben, Herrgott nochmal, ich glaube, dann ist das falsche Spiel. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man innerhalb von wirklich 150 Stunden dann nicht, wie auch in allen anderen Titeln, an eine nennenswerte Anzahl von Autos kommt. Aber gut, Jeder kann so ein Spiel ja auch anders spielen. Vielleicht, wenn man es direkt nur online spielen will, ist es was schwieriger. Aber auch selbst da sammelt man ja seine Erfahrungspunkte, kriegt darüber die Lootboxen. Man muss da vielleicht auch so ein bisschen, ja, das Spiel dann auch mal Spiel sein lassen und sich da eben langsam hocharbeiten. Also ich sehe auf jeden Fall keine Nötigung, dort Credits auszugeben.
Ja, aber das ist ein schöner Punkt, um auf meine Frage von vorhin zurückzukommen,
Ja.
wie das Spiel denn jetzt direkt abläuft. Nämlich, ich habe jetzt halt, wie gesagt, eigentlich nur Horizon 2 gespielt und das ist halt ein Open-World-Titel und da hast du mehrere Städte und du fährst in diese Stadt rein und da kannst du dir ein neues Event aussuchen und wenn du das abgearbeitet hast, geht's in die nächste Stadt und so weiter und so fort. Wenn ich an Forza Motorsport denke, habe ich mehr Gran Turismo im Kopf. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass das dann auch entsprechend mehr Rundkurse alles sind, und wir da keine offene Welt haben, in der wir rumfahren. Und wie muss ich mir da die Progression vorstellen? Wie beginnt, Forza Motorsport 7? Ist das wirklich so Gran Turismo-mäßig? Du hast am Anfang einen kleinen Credit Pool und dir wird gesagt, hier ist die Auswahl an Autos, die du dir leisten kannst. Es sind so zwei, drei verschiedene Klassen und dann arbeitest du dich Stück für Stück hoch durch verschiedene Cups, die dann halt auf die Autos, die dir am Anfang zur Verfügung stehen, angepasst sind. Und das eröffnet sich dir immer weiter, je weiter du im Spiel voranschreitest, je mehr Credits du bekommst und entsprechend auch neue Fahrzeuge aus neuen Klassen dann freischaltest.
Ja, also es funktioniert folgendermaßen. Es ist schon so ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast. Man startet im Hauptmenü, man generiert sich den Avatar, von dem ich eben gesprochen habe, und bestreitet dann das erste Rennen. Ich meine sogar, das erste Rennen war, und das ist auch noch eine Neuerung, es gibt jetzt echte Porsche im Spiel, nicht mehr die getunten Porsche, sondern quasi die echten, die haben eine Kooperation, sind die eingegangen mit Porsche und dürfen das jetzt bringen. Man fährt den Porsche, der vorne auf der Schachtel drauf ist, quasi im ersten Rennen, einmal zum Spaß, wenn man so will. Und das eröffnet einem das Spiel also mit einem flotten Flitzer und dann geht's los, dass du, ja, jetzt muss ich auch schätzen, 7 oder 8 Großveranstaltungen hast, und unter diesen Großveranstaltungen, die unter einem gewissen Motto stehen, hast du dann jeweils eine unterschiedliche Anzahl von Kacheln darunter. Jede Kachel repräsentiert dann wiederum eine Rennserie. Eine Rennserie hat immer ein Thema, zum Beispiel Kleinwagen, Sportwagen, dann Trucks. Trucks sind neu im Spiel. Du kannst also die richtig fetten Brummis fahren, was echt cool ist. Die höhere Sitzposition, gerade für jemanden wie mich, der immer aus Cockpit-Perspektive fährt, ist das herrlich, damit über die Pisten zu fahren. Oder du hast Formel 1 Fahrzeuge oder Formel 1 ähnliche Fahrzeuge, die du fahren kannst. Das sind so diese Unterserien, und dann ist es so, dass du eben unter diesen Hauptcups, die du fährst, immer eine gewisse Anzahl an ja, Spielpunkten sammeln musst. Zum Beispiel für den ersten Cup musst du, sag jetzt einfach mal, 20 Punkte sammeln. Und wenn du die erreicht hast, schaltest du den nächsten Cup frei. Dann hast du aber in der Regel noch nicht alle Kacheln, die unter dem einzelnen Cup sind, freigefahren. Das heißt, du kannst dir dann selber überlegen, ob du erstmal den einen Cup komplett abschließt oder ob du zum nächsten gehst. Und du sammelst neben diesen Punkten quasi zum Freischalten der Cups auch Punkte für deinen Autopool. Und das ist eine weitere Neuerung in dem Spiel, die echt cool geworden ist. Dein gesamter Fuhrpark repräsentiert auch so eine Art Erfahrungspunktewert oder Autowert. Und je besser dein Pool schon ist, desto bessere oder höherwertige andere Autos darfst du dann quasi nachher kaufen. Das heißt, erst wenn du eine gewisse Anzahl an Kleinwagen gekauft hast, hast du eine Freischaltung für die nächsthöhere Autoklasse, also bessere Autos dann dementsprechend. Und das verhindert so ein bisschen, dass du dir direkt von vornherein den fettesten Ferrari oder irgendwas kaufen kannst, sondern du sollst erstmal so ein bisschen in den unteren Regionen bleiben und dann dementsprechend diese freischalten, was auch verhindert, dass du unter diesen Obercups direkt alle Kacheln lösen kannst, weil manche Kacheln zum Beispiel voraussetzen, dass du dann Autos der Kategorie schnelle Sportwagen fährst, aber dann kannst du zu dem Zeitpunkt, obwohl du das Geld hättest, noch keinen kaufen, weil eben dein Fuhrparkwert noch nicht entsprechend ist. Das heißt, du sammelst also einmal eben für die Cups die Punkte und die Fuhrparkpunkte.
Okay.
War das so verständlich?
Ja, Wie ist das dann, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, es gibt auch zum Beispiel eine Formel-1-Klasse, gibt es dann auch gewisse Kacheln, wo du dir kein Auto für kaufen musst, sondern wo vorgegeben wird, dass du einen Wagen bekommst? Weil du hast ja gesagt vorhin, dass du manchmal darüber auch Autos freischalten kannst.
Genau, also es gibt in diesen Cups zumindest, bin jetzt in den ersten zwei Cups, da habe ich mich bisher getummelt, der dritte ist schon freigeschaltet, da bin ich aber noch nicht reingegangen, weil ich eher so der Typ bin, der gerne immer überall, wo es geht, erstmal einen Haken dran setzt. Nochmal, was war die Frage jetzt?
Dass es auch Kacheln gibt, wo du ein festgesetztes Auto
fährst. Genau. Manche, das sind quasi, haben dann so Event-Charakter, da wird dir dann ein Wagen vorgesetzt. Ähnlich wie bei diesem ersten Rennen, wo du den flotten Porsche fahren konntest, hast du dann dementsprechend da auch schon mal andere Events, wo zum Beispiel heißt es dann, überhole mit einem ganz neuen Ferrari 50 alte Ferrari, ne? Dann darfst du dann am Ende dann den neuen Ferrari behalten. Darüber schaltet man dann auch schon mal gegebenenfalls im Vorfeld aus Klassen, wo man eigentlich noch keine Autos kaufen darf, aufgrund des Fuhrparkswert vereinzelt schon mal Autos aus dieser Kategorie
frei. Darf man die dann auch fahren?
Dann auch fahren. Wobei die dann eventuell dann trotzdem aber nicht für dieses Unterrennen als Kachel geeignet sind. Wenn diese Kachel zum Beispiel besagt, fahre einen Sportwagen aus der von BMW zum Beispiel, dann und du hast dann eben diesen Ferrari freigeschaltet, dann kannst du es trotzdem nicht machen, weil du ja zwar den geeigneten Sportwagen zwar hättest, aber eben dann ein Ferrari und keinen BMW. Also insofern ist das da auch nochmal so ein bisschen limitiert. Aber man kann schon mal so den Zeh ins Wasser tauchen bei sportlicheren Wagen. Und als zumindest wenn man eben Day-One-Käufer ist, ich glaube, da ist es auf jeden Fall bei gewesen. Oder zumindest auch in dieser Ultimate Edition, da gab es da eh noch so ein Startpaket, wo von allen Autos schon mal so ein paar drin waren. Das reicht jetzt nicht, um alles schon spielen zu können, aber man hat da zumindest schon mal auch so eine gewisse Grundauswahl aus allen Klassen.
Okay.
Ja. Und dann ist eben die Idee, dass man dementsprechend erstmal diese 7 oder 8 Cups, was es sind, freizuschalten, um dann am Ende eben die Möglichkeit dann zu haben, alle Unterkacheln zu fahren. Und ich vermute, wenn man die alle gefahren hat, ist das Spiel dann im Singleplayer auch beendet, wobei das wirklich viele Kacheln sind. Und was man nicht unterschätzen darf, ich habe zum Beispiel eine Kachel schon frei gefahren, das war ein Ausdauerrennen, das war innerhalb der ersten zwei Obercups dabei. Da bin ich eine Stunde oder anderthalb hat das gedauert. Das waren irgendwie 30 Runden auf irgendeinem Parcours. Da ist man dann auch schon mal eben den ganzen Abend mit beschäftigt, ne? Also insofern vom Umfang her ist da wieder alles geboten. Von 3 schnellen Runden auf irgendeinem Parcours, wo man nach 10 Minuten fertig ist, bis hin eben zu so einem Ausdauerrennen, was dann auch schon mal Spaß machen kann.
Dann mehr so eine halb ernst gemeinte Frage. Gibt es dann auch solche Events, ähnlich wie in Gran Turismo, wo du tatsächlich ein 24-Stunden-Rennen hast? Oder erspart man dir das?
Das habe ich bisher noch nicht gesehen, nee. 24-Stunden-Rennen leider nicht. Wobei, als Spaßoption finde ich das tatsächlich nett. Für die Leute, die es machen wollen, ist das ganz gut. Aber vielleicht hat Microsoft Angst, wenn deren Geräte mal 24 Stunden laufen, dass das dann am 24-Stunden-Disconnect scheitert. Die wollten doch alles.
23 so, ne? Stunden und 59 Minuten.
Genau. Nee, ist tatsächlich, gibt's glaube ich nicht.
Okay.
Ich glaube jetzt, vor allen Dingen mit Blick auch auf den Minutentacho hier, wir sind schon länger als die halbe Stunde, die ich geplant hatte. Ich glaube so die Neuerungen, jetzt muss ich mal eben im Kopf durchgehen, wir haben die Porsche, wir haben HDR, wir haben den Driver-Tar, es gibt, das ist tatsächlich schade, es gibt nur eine neue Strecke, die so richtig neu ist in dem Spiel. Das ist eine Wüstenstrecke, die ist ganz toll gebaut, die erinnert so ein bisschen für Kenner an den Rio-Kurs, den es im letzten Forza gab. Also eine Fantasiestrecke, die aber sehr schön gestaltet ist. Wo dann auch so die Wüstenwinde von links oder rechts über die Straße ziehen und so den Sand darauf wehen. Das sieht alles sehr, sehr schick aus, ist toll gemacht. Jetzt hätte man sich natürlich nach 2 Jahren Wartezeit vielleicht etwas mehr noch erhofft, dass da noch was anderes dazugekommen ist. Vielleicht kommt da im Nachgang noch irgendwas, was ich bisher noch nicht gesehen habe. Aber was ich so gelesen habe, bleibt es wohl bei der einen Strecke dann auch. Und vielleicht muss man da auf DLCs oder irgendwas noch hoffen, die das dann wie zuletzt dann auch kostenlos nachschieben, weil da war Forza in der Regel relativ kulant, dass weitere Strecken kostenlos nachgereicht worden sind. Aber trotzdem, eine weitere Strecke ist an der Stelle jetzt natürlich nicht so üppig. Aber angesichts, dass alle alten Strecken ja auch wieder im Spiel mit dabei sind, fällt es dann zumindest auch für den Erstkäufer überhaupt nicht auf und für die Langzeitfans. Man freut sich ja auch, wenn man das Wissen quasi, was man sich erarbeitet hat, die Streckenkenntnis jetzt bei dem neuen Spiel auch wieder mit übernehmen kann. Das macht für mich auch immer einiges des Charmes aus, dass man eben nicht alles neue Strecken hat, sondern genau weiß, wie die Kurse verlaufen.
Dann nur noch eine Frage, wo wir gerade bei den Kursen sind. Du hast schon erwähnt, es sind Rundkurse, wir können die auch rückwärts fahren. Gibt es auch Punkt-zu-Punkt-Rennen oder noch besondere Rennarten? Weil wenn ich an Horizon denke, dann habe ich halt so verrückte Dinge wie fahre gegen einen Zug oder fahre gegen eine Flugzeugstaffel.
Nee, sowas gibt's nicht. Also da bleibt das Spiel ernst. Du hast bei den ganz langen Strecken, wie zum Beispiel dem Nürburgring, dass du das Ganze in Etappen fährst. Ach so, und es gibt natürlich, das Spiel ist ja wie heißt die Serie? Es gibt ja diese englische Autoserie, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Die neue Variante ist ja The Grand Tour, aber irgendwie heißt die anders. Also es gibt auf jeden Fall eine Spaßstrecke. Da stehen auch schon mal Kegel drauf, die man umfahren muss, oder man macht anderen Blödsinn oder man fährt gegen so einen Geisterfahrer, The Stick. Das gab es zumindest in den alten Spielen. Das ist mir jetzt übrigens in den ersten 10 Stunden noch nicht aufgefallen, dass es den auch gibt, diesen Stick. Keine Ahnung, ob der noch in dem Spiel drin ist, aber zumindest Kegelfahrten habe ich schon gemacht. Also so ein bisschen Spaßaspekt ist dabei, aber fahren gegen Züge, Autos, besonderer Natur oder Flugzeuge.
Es geht mir weniger darum, sondern ob es halt irgendeine besondere Rennart gibt. Und wie sieht's mit Punkt-zu-Punkt-Rennen aus?
Wie gesagt, in der Form, dass man Teilabschnitte des Nürburgring fährt, ne? Das ist dann quasi auch so ein Klassiker.
Okay.
Aber das ist weniger dieses Punkt zu Punkt, wie man es aus dem Forza Horizon kennt. Da wird einfach eben so ein bestimmter Streckenabschnitt dann abgesteckt.
Ja.
Ja, also das ist so, würde ich sagen, das, was man so nach 10 Stunden dann auch berichten kann zu dem Spiel. Vom Spaßfaktor her würde ich sagen, ich habe selber das Gefühl, ich habe momentan an der Oberfläche gekratzt. Nach 10 Stunden trotzdem schon sehr viel Spaß mit dem Spiel gehabt. Ich hätte auch schon gerne sehr viel mehr gespielt. Ich habe mich halt so ein bisschen gebremst, weil ich mir das Spiel noch so ein bisschen auch als Mitstarttitel für die Xbox One X dann auch mit aufsparen will, weil ich mir von dem Techniksprung auf 4K dann doch noch einiges verspreche. Ah ja, da müssen wir was zu sagen noch. So, die Technik an sich ist sauber. Das Spiel läuft wirklich durchgängig mit 60 Hertz zumindest. Gefühlt bricht das da nicht ein. Hat nach wie vor diese tolle Optik, die durch HDR nochmal ein bisschen aufgepimpt worden ist. Was ich aber sagen muss, ist, dass gefühlt das Kantenflimmern seit den letzten Teilen wahrscheinlich der nochmal besseren Optik geschuldet zugenommen hat. Da habe ich so ein bisschen die Bedenken, dass da gerade mit Hinblick auf eine Xbox One X an der Stelle quasi, ja, was heißt geschludert, aber man hat sich entschieden, bessere Grafik zu bringen, die eigentlich für die normale Xbox vielleicht ein bisschen zu viel ist. Also ich selber bin kein Freund von Kantenflimmern und von unruhigem Bild, und das hatte man einfach in den alten Teilen weniger, und gerade so an Zaunkanten oder an irgendwelchen Dingen, die wie Tribünen oder so, da sieht man schon immer so ein gewisses Kantenflimmern, das finde ich störend. Also da, glaube ich, hat man versucht, so einen Kompromiss aus der mehr Power der Xbox One X und eben der normalen Xbox zu finden auf die Art und Weise. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze dann optisch auf der X aussieht, ob das dann da weg ist oder ob das insgesamt quasi ein Problem vom 7er Teil ist. Aber Kantenflimmern finde ich immer doof.
Ja, muss heutzutage eigentlich nicht mehr sein.
Ja, dann halt, vor allen Dingen bei den alten Teilen war es ja auch nicht. Dann hätte man vielleicht dann wirklich lieber, was Wetter und anderes angeht, ein bisschen zurückgeschraubt und dann dafür ein sauberes Bild. Ich glaube, so als erster Rundumschlag und quasi Überblick für das Spiel ist das jetzt ausreichend gewesen. Hast du noch irgendeine Frage, die dir brennt, irgendwas, was jetzt spontan für dich noch unbeantwortet
Das
ist?
Einzige, was mich spielerisch interessieren würde, wäre jetzt noch der Online-Modus. Aber da hast du ja gesagt, das ist dann beim nächsten Mal Thema.
Genau. Da muss man ja auch ein bisschen sich erstmal
Ja.
einfühlen, gucken, wie das so abläuft. Vor allen Dingen, wie so das andere Fahrerfeld auch ist. Ich hoffe einfach, dass auch hier an der Stelle eben diese ganzen Spaßspiele, die Xbox, dieses Horizon mitbringt, das Forza Horizon, hier weg sind, weil das finde ich furchtbar. Das hat mir bei Horizon komplett den Online-Modus vermiest, diese komischen Zombie-Rennen und Antitch-Rennen und was es da alles gibt, die dann auch von den Leuten online am liebsten scheinbar gefahren werden. Ich will eigentlich nur meine Runden abdrehen und gucken, dass man da möglichst weit vorne liegt. Und das gab es leider bei den Horizon-Titeln zuletzt fast gar nicht, dass man das fahren konnte. War zwar drin, aber ist irgendwie viel zu häufig dieser andere Quatsch gekommen. Und da verspreche ich mir hier schon wieder eher was nach meinem Geschmack.
Ja, ich muss gestehen, ich habe immer noch ein Forza auf dem Radar und das ist, wenn, dann Forza Horizon 3. Allein wegen diesem verdammt geil aussehenden Hot Wheels Add-on. Das sieht so toll aus. Ich will das selbst nochmal gespielt haben.
Ja, das ist witzig. So als Add-on funktioniert das auch. Ne? Da hat man ja dann so eine extra Sektion. Das ist ja wie so ein Inselbereich, wo man hinfährt, wo man dann auf diesen Dada-Bahnen fahren kann. Sehr, sehr cool. Und auch vom Spaßfaktor her ist der dritte Teil der Horizon-Serie richtig gut gelungen. Vor allen Dingen auch, da gibt es einen Abschnitt nachher noch mit Bergfahrten, wo man so auf so einem verschneiten Berg fahren kann. Das ist auch ganz großartig. Also da kann man auch nur empfehlen, das ist halt Kontrastprogramm. Bei dem einen, also die Horizon-Teile leben ja von der Open World, von dem großen Fahrspaß. Und hier hat man die ernsten Rennen. Und ich mag diesen Wechsel und deswegen ist es mir auch nicht so viel. Du hast anfangs gesagt, boah, ob das nicht ein bisschen nervig ist, so alle 2 Jahre. Für mich macht diese Mischung da eigentlich genau das Richtige aus und ich kann es mir tatsächlich jedes Jahr angucken. Die Unterschiede sind sicherlich da, die sind jetzt nicht gewaltig. Also wer sagt, ich möchte auch kostenbewusst Forza spielen, ja, dann holt euch den Sechser Teil. Da hat man sicherlich genauso viel Spaß wie mit dem hier. Aber der Siebener ist nun mal in allen oder in vielen Belangen einfach nochmal verbessert, mehr Autos, mehr Strecken, grundsätzlich eben eine bessere Grafik erstmal. Das spricht eigentlich alles für den siebener Teil, aber man muss ihn nicht haben. Also letzten Endes, wenn man einfach nur sagt, ich suche ein gutes Rennspiel, was ordentlich Material liefert, dann kann man auch kostenbewusst im Sale, teilweise ja schon für 15 Euro einfach den sechser Teil
Das war ja auch
abgreifen.
der Grund, weshalb ich Horizon 2 erst gespielt habe, statt Teil 3.
Ja, es macht auch wirklich keinen Sinn. Wenn man noch keinen Teil gespielt hat, muss man nicht mit dem
Ja.
aktuellen starten. Ganz im Gegenteil. Die werden auch ja für jemanden, der später einsteigt, immer besser und immer günstiger, je länger man wartet. Das ist einfach so. Und insofern kann man sich ja dann, so wie du auch, du hast erst den Zweier genommen. Du wärst vielleicht etwas enttäuscht, da hättest du erst den Dreier und dann den Zweier genommen. Insofern alles gut. Kann man sicher dann auch quasi so nach einem gewissen Abstand dann nochmal steigern, indem man einfach dann den nächsten Teil nimmt, der wieder ein bisschen mehr Umfang hat.
Ja.
Ja, dann erstmal Dankeschön, Maurice, dass du dabei warst, dass du dir zu Forza hast so viel erzählen lassen.
Ja, ich habe jetzt das erste Mal das Gefühl gehabt, einer von euch zu sein. Wenn ich mir meine Tonspur normalerweise angucke, sieht die exakt andersrum aus. Da ist dann fast alles voll und nicht so leer wie heute. Aber es war interessant
Ja.
zu hören, vor allem, was du zu den Lootboxen zu sagen hattest. Ich habe zwar ein bisschen was mitbekommen, aber weil ich eh kein großes Interesse an dem siebten Teil hatte, habe ich das nur, wie gesagt, beiläufig mitbekommen. Und da war es interessant zu hören, was jemand, der es tatsächlich spielt, zu sagen hat.
Ja. Dann würde ich sagen, wir machen den Sack zu. Vielen Dank, liebe Hörer, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr könnt euch auf den nächsten Teil freuen. Wie gesagt, versprochen, der kommt dieses Jahr noch. Ähnlicher Umfang. Und dann würde ich sagen, hören wir wieder voneinander. Spätestens dann. Ja, dann bleibt mir nichts mehr zu sagen. Ich verabschiede mich. Ciao.
Euer Thomas. Ja, und wir hören uns das nächste Mal direkt kommenden Sonntag wieder, weil Andreas und ich haben schon was zu Danganronpa V3 aufgenommen. Das bekommt ihr dann in einer Woche zu hören. Wir hören uns, wie gesagt, dann. Macht es gut. Bis dann. Euer Maurice.